In der heutigen Folge spreche ich mit Jens Polomski, der eine Art KI-Influencer ist. Der bringt den KI-Tools-Newsletter raus bei LinkedIn mit 17.000 Subscribern, hat insgesamt 30.000 Follower bei LinkedIn und hat eine relativ große Reichweite zu dem Thema und informiert sich viel, beschäftigt sich viel mit dem Thema künstliche Intelligenz, welche Tools es am Markt gibt, was mit ChatGPT gerade passiert, was mit Llama passiert, was mit anderen LLMs passiert. Genau, und darüber sprechen wir heute in der heutigen Folge, welche Tools da gerade im Moment aktuell sind und welche Auswirkungen das in Zukunft für uns alle bedeutet. Ich freue mich auf die heutige Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digital Economics Podcast. Heute habe ich den Jens Polomski hier. Und du kommst aus dem Marketing. Ich habe beim OMR Festival gesehen, dass du einen Vortrag gemacht hast. Ich konnte da leider nicht hingehen, weil ich da selber geholfen habe und habe ihn mir dann aber im Nachhinein angehört. Und du bist vom Hintergrund her in der Marketing-Ecke gestartet und gehst jetzt immer mehr Richtung Tools und guckst dir KI-Tools eben auch speziell an, wie man die einsetzen kann, gerade auch im Marketing. Und habe ich dich richtig eingeordnet?
Perfekt. Erzähl mal. Absolut perfekt, absolut perfekt. Genau, okay. Genau. Ja, danke dir für die Einladung. Schön, hier zu sein. Und ja, eigentlich passt das ziemlich genau da rein. Schade, dass du nicht beim OMR-Vortrag dabei bist. Das war auf jeden Fall eins meiner Highlights dieses Jahr. aber genau, ich bin seit jetzt knapp 15 Jahren im Marketing tätig. Eigentlich habe ich mal was mit Medien gemacht. Bin eigentlich Mediendesigner, habe aber dann gemerkt, irgendwie Design ist nicht so meins und Marketing damals auch mit irgendwie viel Suchmaschinenmanipulation, fand ich ganz spannend und bin dann so irgendwie Richtung Marketing gerutscht und habe dann über die letzten 4-5 Jahre wirklich auch diesen Fokus auf Technologie, Martech, Tools gefunden, weil da einfach der Markt total spannend für mich war und ich in verschiedenen Punkten meiner Reise quasi immer mal so Wissensvermittlung mit drin hatte, Startups geholfen habe, aber auch interne Schulungen etc. Und da war halt immer irgendwie das Thema Tools, Werkzeuge, womit arbeitet man wie, also nicht nur wie arbeitet man mit Sachen, sondern womit. Und da hat sich natürlich die Martech-Landschaft die letzten Jahre natürlich auch stark entwickelt. Und mit dem ganzen KI-Thema kam halt nochmal so ein ganz anderer Schwung dazu. Und anders als vielleicht bei anderen, würde ich einfach mal so behaupten, habe ich mich auf das Thema KI nicht geschützt, weil ich dachte, ich kann damit ganz schnell Geld verdienen. Sondern als dann am 30. November, glaube ich, ChatGPT rauskam, dachte ich, geil, Tools, KI. Und ich weiß noch, ich habe da beim fünften, sechsten LinkedIn-Beitrag, den ich dann gemacht habe, wo es auch um KI ging, dachte ich, boah, willst du wirklich noch so einen KI-Post machen? Nochmal das Thema KI? Ich weiß nicht, ist das vielleicht irgendwie zu viel? Da habe ich aber auch nicht gedacht, was das noch für Wellen schlägt und was da auch noch so kommt. Von daher hat das Thema mich irgendwie so gefunden, wo ich auch ziemlich glücklich drüber bin und dann halt so Momente und so Situationen wie jetzt OMR-Vortrag oder auch viele andere Kooperationen, die ich über die letzten Monate dann machen konnte, haben einfach, hatte ich sehr viel Glück, war am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort und jetzt ist das tatsächlich so meine Leidenschaft und beschäftigt mich tagtäglich.
Kurze Werbeunterbrechung für den heutigen Sponsor, Dealfront. Es kann manchmal herausfordernd sein, die richtigen Entscheider zu erreichen. Dieses Problem löst Dealfront. Das Tool hilft dir, die passenden Leads zu finden und Deals abzuschließen. Und das alles auf einer einzigen Plattform. Mehr als 10.000 Unternehmen, darunter Amazon, Telekom, Hertz, Siemens, Bubble und die Deutsche Bahn nutzen Dealfront, um neue Kunden zu finden und ihre Verkaufsabschlüsse zu steigern. Die Plattform liefert umfassende Firmeninformationen, erkennt Kaufabsichten und leitet Website-Besucher als Leads direkt an dein CRM-System weiter. Die nahtlose Zusammenarbeit zwischen Tools hilft dabei, gezielt Entscheider in den Zielunternehmen zu erreichen, Website-Besucher in potenzielle Kunden zu verwandeln und Firmen zur passenden Zeit anzusprechen. Mit Dealfront bekommst du drei Datenebenen, Marktsignale, Website-Besucher und europäische Unternehmensdatenbanken. Das Ganze ist DSGVO-konform und entspricht den europäischen Standards. Finde schnell die wichtigen Entscheider und schnapp dir ihre Kontaktdaten und starte mit Dealfront wichtige Gespräche. Schaue noch heute auf dealfront.com vorbei für eine kostenlose Demo. Werbung Ende.
Bevor wir darauf eingehen, was du dann jetzt heute machst und diese ganzen KI-Themen, weil diese ganzen Marketing-Technologien, ich das sehr, sehr spannend finde, wie sich das über die Zeit entwickelt hat, kannst du mir da ein bisschen quasi Nachhilfe geben, wie das so sich über die Jahre entwickelt hat? Weil ich bin, glaube ich, eingestiegen zu einem Zeitpunkt, als so SEO-Technologien ganz groß wurden. Hab da aber eigentlich auch nur bei diesen Off-Page-SEO-Geschichten, also dass man sich anguckt, für welche Suchbegriffe bestimmte Webseiten ranken und so weiter. Das ist so das kleine Fenster der Marketing-Technologien, wo ich sagen würde, da kenne ich mich aus. Aber da gibt es ja vermutlich sehr viel mehr und auch historisch über die Jahre Technologien, die da gewachsen sind.
Ja, absolut. Also es gibt ein schönes Projekt, das heißt die Martech Landscape, damals von Scott Brinker ins Leben gerufen, mittlerweile auch in verschiedenen europäischen Ländern zustande. Und da ist quasi, sammeln Freiwillige so mehr oder weniger die Martech-Landschaft zusammen und machen da eine große Grafik drauf. Sieht immer sehr, sehr erstaunlich aus. Und jedes Jahr werden es mehr. Und Marketing-Technologie gibt es schon einige Jahre und es geht natürlich noch viel, viel weiter, wenn du an das Thema Data denkst, an das Thema CRM, ERP, E-Commerce, E-Mail-Marketing, also wirklich durch die Bank weg, alles, was irgendwie der Marketer von vorne bis hinten an Touchpoints haben könnte, ist irgendwie in diesem Bereich Martech untergegliedert. Und der Begriff entwickelt sich natürlich auch. Viele Sachen, die man vielleicht vor vielen, vielen Jahren gar nicht so einordnen konnte und nicht gedacht hat, dass es mal funktioniert, gibt es halt jetzt irgendwie als festen Bestandteil. Und ähnlich mit KI. Ich meine, das hatte man dann auch gesehen, wenn man sich nur die KI-Landschaft anschaut, ist halt dieses Jahr hat so krass explodiert, weil der Zugang zur Technologie halt immer einfacher wurde und generell halt einfach die Kombination mit einem gehypten Thema da für sehr, sehr viel Lärm gesorgt hat. Also grundsätzlich riesengroß. Ich glaube, oder ich weiß, die KI oder nicht die Martech Landscape ist mittlerweile über 10.000 Tools, die da so gesammelt wurden. Also ist ein bisschen was am Markt. Und das wird wahrscheinlich in der Zukunft auch nochmal ein bisschen weiter wachsen.
Aber ist das nicht so viele Tools, wie es früher insgesamt gab? Oder habe ich einfach dieses Marketing-Thema? Ich glaube, ich habe das Marketing-Thema für mich immer gerne ein bisschen ausgeblendet. War immer ein bisschen mehr auf der Entwicklerseite und wie baut man Produkte und so weiter. Waren das schon immer so viele Tools oder ist das jetzt durch KI, dadurch, dass man auch schneller einfach so ein Tool bauen kann?
Nee, also gar nicht durch KI. Also durch KI jetzt natürlich nochmal einen ganz neuen Schwung bekommen. Aber auch, muss man ehrlicherweise sagen, auch so ein bisschen, ja, nicht immer ganz so ehrlich. Plötzlich hat jedes Tool eine KI-Integration und das, ich glaube, jetzt ist gerade wichtig für viele Anbieter, da KI draufzuschreiben. Aber diese 10.000 haben sich über die letzten Jahre halt entwickelt. Also Marketing-Technologie war immer relativ schnell. Das ist auch, was mich daran so fasziniert hatte. Ich weiß, damals habe ich in irgendwelchen Podcasts oder Interviews gesagt, ich finde es so spannend, dass irgendwie gefühlt jede Woche ein neues Tool rauskommt. Jetzt mit KI ist es irgendwie gefühlt jeden Tag. Und das heißt, da ist einfach nochmal eine andere Geschwindigkeit drauf. Aber über die letzten Jahre kamen neue Disziplinen dazu, neue Technologien, neue Möglichkeiten. Und da kamen halt auch echt ganz viele Anbieter an den Markt. Und dementsprechend ist diese Landschaft auch so riesig geworden.
Wenn du jetzt sagst, so das ist dein Ding, dass du dich mit solchen Tools auseinandersetzt, dann hast du ja auch vermutlich Orte und Wege, wie du dich über neue Tools informierst. Ich weiß jetzt, bei mir ist das Tool der Wahl, um quasi mitzubekommen, was gerade so passiert, Product Hunt. Also ich bin einfach jeden Tag aktiv bei Product Hunt. Das ist so das Erste, was ich jeden Tag mache. Einmal kurz reingucken, gibt es irgendwas Spannendes heute? Hast du da andere Kanäle noch, die du empfehlen kannst, vor allem, weil du ja auch selber eigentlich ein Kanal bist. Also du hast ja selber diesen Newsletter mit 8000 Abonnenten, wenn ich richtig informiert bin. Du hast einen Toolblog, noch ein bisschen mehr. Wahnsinn. Also du fungierst ja selber auch als Kanal, so den man quasi nutzen kann, um neue Informationen zu bekommen. Aber du bekommst die Informationen ja auch irgendwo her. Was sind da deine Kanäle, die du aufmerksam bist?
Genau, also ich glaube, Product Hunt ist natürlich ein spannender Kanal, aber ich versuche halt so möglichst viele Kanäle, so gut es geht, zu automatisieren. Und das ist einfach, muss ich sagen, habe ich jetzt nicht so einen Kanal, wo ich sage, da source ich alles raus und bin fertig, sondern es hat sich über die Jahre wirklich entwickelt. Product Hunt ist ein Beispiel, aber es gibt ähnliche Seiten und versuche da auch mit Dingen wie Google Alerts oder Menschen halt Sachen automatisiert mitzubekommen, baue mir eigene Scraper für Sachen, baue mir eigene Alert-Systeme, wenn sich irgendwo Inhalte ändern, was für mich relevant ist. Es hat sich aber alles über die Jahre entwickelt. Aber es ist eine Kombination aus einem meist gut gepflegten Newsletter-Postfach bei mir, Twitter, LinkedIn und irgendwelchen Alerts und irgendwelchen Crawls, die ich so anstoße. Und das hat sich über die Jahre so entwickelt.
Die meisten Sachen kann ich nachvollziehen. Also Newsletter habe ich selber sehr reduziert bei mir, aber es gibt ein paar wenige, die gut sind. Twitter nutze ich nicht so aktiv, wie ich es, glaube ich, könnte, aber habe ich auch so ein paar Kanäle, wo ich sage, da ist immer wieder cooler Stuff. LinkedIn sowieso, aber jetzt das, was du gesagt hast mit den Crawls, also dass du irgendwelche Seiten scrapes oder so, kannst du das mal erklären, wie du den Part machst?
Also da gibt es einige Tools am Markt, die es sowieso machen. Watchtower ist eins, Visual Ping, so Sachen, die halt quasi Webseitenveränderungen monitoren und dir Benachrichtigungen geben. Der eigentliche Use Case für die meisten Tools ist eigentlich, wenn sich deine Webseite irgendwie selber verändert und deine Seite irgendwie down ist, dass du das nicht mitbekommst. Mhm. Aber das kannst du natürlich auch für alle anderen Seiten nutzen. Das heißt, wenn irgendwie, also das kannst du halt für Competitor-Analyse nutzen, hat irgendwie dein Mitbewerber einen Blogbeitrag zum Thema, kriegst du halt darüber mit, hat beispielsweise in irgendeiner Dokumentation von irgendeinem Tool oder eine Release-Roadmap, hat sich da was verändert, es gibt diverse Google-Seiten, die scrape, ob es da Updates gibt. Also alles, was mich irgendwie interessiert, wo ich sage, ah, okay, wenn sich da an dem Anbieter, an dem Tool oder auch an der Technologie was ändert, würde ich das gerne mitbekommen. Und dann halt, das über entweder Tools, eigene Scraper, wo dann auch die Google-Ergebnisse nochmal mit erfasst werden. Genau, das sind so Use Cases, die aber auch wirklich über die Jahre echt hart gewachsen sind, weil ich dann irgendwie realisiert habe, es könnte spannend sein, wenn sich hier eine Änderung ergibt. Und dann halt geguckt, wie kriege ich das technologisch realisiert. Aber ich glaube, das Mindset ist wichtig, dass du dann weißt, es geht und das halt im Hinterkopf hast.
Also klassischerweise halt wirklich einfach, ich habe eine Webseite, wo ich sage, ey, die bauen coole Tools, das Unternehmen wird vermutlich immer mal wieder was Interessantes droppen und ganz dann genau. Haben die vielleicht auch speziell eine Releases-Seite oder sowas, das heißt, die Subdomain guckt man sich dann an und okay. Der Maximilian Fleitmann, den du ja auch kennst, habe ich gesehen, der hat auch so ein Tool gebaut, Tona.so, und weil ich Maximilian sehr gerne habe, mehr Verweis an der Stelle, kann ich sehr empfehlen, haben sie wirklich gute Arbeit gemacht.
Ja, da gibt es mittlerweile auch echt einige Tools am Markt und das Einfachste, was man sich nutzen kann, ist Google Alerts, weil Google hat selber so ein Tool, das heißt, da kannst du einfach eingeben, wenn sich was ändert oder wenn zu einem neuen Keyword, was passiert in der Google-Suche, gib mir bitte Meldung. Das ist meistens ein sehr, sehr guter Einstieg. Aber so von Max habe ich auch schon getestet, auch gut. Sehr gut.
Das mit den Google Alerts, hast du jetzt zum Beispiel auch einen Google Alert auf deinen Namen?
Ja, klar. Also das ist, glaube ich, das, was Google auch selber vorschlägt, wenn man das mal irgendwie zum ersten Mal einrichtet. Eigenen Namen, eigene E-Mail-Adresse, weil man möchte natürlich auch mitbekommen, wenn irgendwo was über einen geschrieben wird oder die E-Mail im schlimmsten Fall oben gepostet wird.
Ja, weil ich überlege gerade, ich hatte früher mal eine Google Alert quasi, um Backlinks zu finden, aber das war, also das ist bestimmt 10, 15 Jahre her. Und dann habe ich es nie wieder verwendet, aber das ist ja so ein klassischer Use Case, wo es für dich vermutlich auch interessant ist, weil du lebst ja auch so ein bisschen davon, dass du wahrgenommen wirst und Leute sagen, ey, guck mal, ich brauche da Hilfe und ich habe da vielleicht jemanden, der das wissen kann.
Ja, und ein Tipp auf jeden Fall, die ganzen Advanced-Subparameter von Google, also Site-Doppelpunkt, In-Title und so weiter, die funktionieren halt auch mit Google Alerts. Das heißt, da kannst du dir wirklich was zusammenbasteln. Da habe ich auch mal einen Blogartikel, glaube ich, zugemacht. Können wir mal in die Shownotes packen. Da habe ich nur so 10 Tipps mit reingegeben.
Ah, geil. Merke ich mir, frage ich dich dann später nochmal nach dem, oder den finde ich schon. Okay, wird in den Shownotes sein. So, und wenn jetzt heute, also dich sieht jetzt jemand, also ich meine, ich fange ganz vorne an. Du gehst ja nicht zufällig auf die Bühne beim OMR-Festival und redest da, weil du einfach ein guter Mensch bist. Bestimmt ist es auch so, dass du ein guter Mensch bist und dass du Spaß dran hast, Leuten was beizubringen, aber vermutlich ist es ja so, wenn du dich da auf die Bühne stellst, freust du dich, wenn auch Leute auf dich zukommen und sagen, ey, guck mal, ich habe hier an der Stelle ein Problem, hast du eine Idee, wie ich das lösen kann? Wie sieht dein Berufsalltag aus? Also wie läuft das ab? Was sind das für Probleme, die du löst und wie löst du die?
Also aktuell natürlich sehr starker Fokus auf KI, aber eigentlich ganz oft in Kombination auch mit Kommunikation und Marketing. Das heißt, aktuell unterstütze ich wirklich bei diesem Chaos, diesen Markt und diese Technologie irgendwie zu verstehen und irgendwie zu nutzen. Und das kann von ein paar Impulsen sein, die ich gebe, zeige, was gerade so möglich ist. Das kann oder geht bis zu Workshops, die ich mit Teams, mit ganzen Companies mache, wo es darum geht, wie kriegt man irgendwie wirklich diese Technologie verstanden, wie kriegt man sie eingesetzt. Das geht aber auch hinten raus bis hin zu wirklichen Use Cases schaffen, Technologie, also KI für mit verschiedenen Modellen wirklich ins Unternehmen einbauen, also dann auch technologisch. Das mache ich mit einem kleinen Team Mitarbeitern zusammen. Und da halt wirklich die Use Case zu schaffen, um am Ende des Tages das hinzubekommen, dass die Leute die Technologie A verstehen und B wirklich nutzen. Mhm. Weil ich glaube, das ist gerade enorm wichtig, weil die Technologie wird jetzt nicht einfach aufhören, sich weiterzuentwickeln. Es wird eher noch näher an unseren Arbeitsalltag ranrücken. Und ich finde es enorm wichtig, dass man so ein Stück weit versteht, was da gerade so passiert, was da gerade so möglich ist, gerade weil man ja auch gesellschaftlich immer sehr, sehr viel so die Extreme hat, irgendwie Terminator-Szenario, KI will uns irgendwie alle umbringen, so der Klassiker, und das so ein bisschen in Relation zu setzen, dass die Leute damit auch wirklich arbeiten können, keine Berührungsängste haben und nicht sagen, ah, ist mir zu technisch, keine Ahnung, oder ich habe Angst davor, oder ich weiß nicht, was ich machen darf, sondern wirklich so das zu enablen, um halt auch am Zahn der Zeit zu bleiben, weil es wird kommen, es wird in wahrscheinlich alle Technologien oder Tools, die wir selber nutzen, tagtäglich integriert werden. Google und Copilot zeigen das, oder Microsoft zeigen das ja schon ganz gut. Und ich denke, das wird einfach irgendwann ganz normal, dass man dann ein Textdokument hat und hat dann irgendein Interface von Prompt und sagt, schreib mir mal hier den Brief an meinen Chef und frag nach einer Gehaltserhöhung.
Und der Chef hat dann auch die Gehaltserhöhung von der anderen Seite und hat seine KI, und dann ist die Frage, wer hat die bessere KI?
Und dann sprechen irgendwann nur noch die KIs miteinander, und das wird dann traurig. Nee, genau, deswegen, also zusammengefasst, ich versuche halt, und da habe ich tatsächlich auch bedingt durch OMR, Grüße gehen raus an das mittlerweile sehr, sehr große Team, halt auch eine klasse Möglichkeit gehabt, das Ganze auf einer Bühne sehr hands-on zu zeigen, weil das ist mir immer ganz wichtig, sehr konkret zu sein, nicht irgendwie einfach nur zu aggregieren, sondern auch zu sagen, wie funktioniert der ganze Kram, und dann halt auch wirklich Leute dazu zu bringen, da irgendwie vielleicht sogar Spaß zu finden.
Jetzt, wenn ich mir so angucke, was das konkret bei dir bedeutet, das ist ja deine Tätigkeit dann bei der Flash Akademie, du bist bei Creator, du bist bei Seminarleiter bei 121 Watt. Das sind ja Orte, wo du vermutlich eine Schulung hältst, oder auch einfach, wenn du quasi als Freelancer gebucht wirst, gibt es ja vermutlich eine Person, die sagt so, ey, KI, lass alles KI machen. Es kann ja aber sein, dass du dann da vor Leuten stehst, die schon auch einfach Schiss haben, so, ja, okay, gut, jetzt kommt Jens und klaut mir meinen Arbeitsplatz. So, weil offensichtlich werde ich nicht mehr gebraucht, weil Briefe schreiben kann die KI auch, oder offensichtlich werden auf jeden Fall weniger Menschen gebraucht. Begegnen dir solche Ängste?
Absolut. Also ich glaube, es kommt immer ein bisschen auf das Format an. Wenn es jetzt irgendwie Workshops sind, wo Leute wirklich auch Geld ausgeben dafür, dann ist meistens so eine Awareness immer noch da. Wenn es dann Richtung größere Workshops geht, wo vielleicht auch ganze Teams irgendwie mit drin sind, dann hat man natürlich ganz, ganz, also je nach Unternehmen, gerade so im Mittelstand, natürlich auch ganz, ganz verschiedene Altersstrukturen, ganz, ganz viele verschiedene Adaptionen an Technologie. Und da begegne ich auf jeden Fall auch Ängsten, dass die Leute sagen, okay, ich hatte ein Beispiel mal, dann habe ich ein paar Use Cases gezeigt, und dann kam dann irgendwie die Frage aus dem Publikum, Jens, wie lange hast du jetzt für die Sachen da gebraucht, die du uns gerade gezeigt hast? Ich frage wegen meinem Job. Und dann habe ich gesagt, ja, du, eine halbe Stunde. Und dann war dann so, oh. und das versuche ich halt auch in all meinen Formaten so ein bisschen aufzufangen, dass man nicht sagt, okay, jetzt kommt KI und du bist weg, sondern wie kriegen wir es halt hin mit dieser Technologie, die kommt, die halt immer zugänglicher wird, immer mehr Möglichkeiten bietet, wirklich etwas zu schaffen, was halt wirklich auch uns unterstützt und unsere Fähigkeiten irgendwie erweitert und nicht uns ersetzt. Weil mit Sicherheit wird das irgendwie kommen, Jobs werden auch wegfallen, weil irgendwas von KI übernommen wird. Das wird es mit Sicherheit in irgendwelchen Bereichen geben, aber das gab es halt auch bei allen anderen Technologien. Und ich glaube, jetzt ist eher die Frage, wie gehen wir jetzt damit um und wie kriegen wir es irgendwie das auch hin, dass wir da es auch mitnutzen, um vielleicht nicht als Geschäftsführer, Geschäftsführerin zu sagen, hier, ich kann jetzt irgendwie 20 Leute sparen, sondern ich kann jetzt einen 20-fachen Output oder 20-fach so viel leisten, vielleicht eher in die Richtung zu gehen.
Ja, vor allem werden ja vermutlich ganz neue Geschäftsfelder auch entstehen, die heute gar keinen Sinn machen. Also ich liebe dieses Quality Land Buch von Marc-Uwe Kling, wo es dann diesen Therapeuten gibt für die KI, weil natürlich nachvollziehbarerweise die KI total verstört sein kann von den Sachen, die wir ihr da zumuten und ihr da zutrauen. Ist natürlich eine Übertreibung, aber ist im Endeffekt schon so, dass ich mir es eigentlich nicht anders vorstellen kann, als dass einfach, klar, die Berufe, die wir in 20 Jahren machen, ganz andere sein werden, wie das, was wir heute machen. Aber ich habe irgendwie so ein Gefühl von, es wird vermutlich dadurch halt auch cooler und besser, weil einfach schönere Aufgaben dann da sind und man sich irgendwie Zeit nehmen kann. Also man muss ja auch nicht alles wegautomatisieren. Also man kann ja das wegautomatisieren, was man nicht gerne macht.
Ganz genau.
Man kann ja wirklich auch, also es ist ja trotzdem noch ein Wert da drin. Also bis heute kann man ja sagen, es macht ja keinen Sinn, wenn jemand irgendwie dann Topflappen häkelt. Trotzdem gibt es Leute, die das machen und trotzdem gibt es Leute, die da Geld dafür ausgeben auf dem Markt. Einfach weil sie das schön finden, dass es so etwas gibt. Und ja, keine Ahnung, ich habe auch nicht
schönes Beispiel.
Ich habe auch nicht das Gefühl, dass jetzt industrielle Revolution jetzt so im Nachhinein, also klar, das gab auf jeden Fall riesengroße Scheiße, die dadurch passiert ist, aber quasi inzwischen würde ich schon sagen, profitieren wir auf jeden Fall davon, dass nicht mehr, keine Ahnung, da die Kuh oder der Ochse den Pflug übers Feld ziehen muss, sondern da halt ein Traktor lang fährt.
So. Ja, ich glaube, wie bei allen Themen schafft das irgendwie neue Möglichkeiten, gleichzeitig auch neue Probleme. Und ich glaube, wir sind halt irgendwie gefühlt noch so am Anfang, wenn man sich anschaut, wie sich das so von der Geschwindigkeit entwickelt. Mal gucken, ob die Geschwindigkeit so da bleibt oder ob das jetzt irgendwie ein bisschen langsamer wird. Aktuell fühlt sich das noch nicht so an, aber mal schauen. Und ich glaube, wie du sagtest, jetzt mal das Topflappen-Beispiel aufgegriffen, du hast ja auch im Marketing ganz, ganz viele Use Cases von verschiedene Kanäle, die du irgendwie bedienen musst. Dann musst du irgendwie hier noch eine E-Mail-Strecke schreiben, hier noch Produktbeschreibungen schreiben, Headlines, keine Ahnung was. Das sind ja alles so Sachen, wo man sagt, ja, es macht mal Spaß. Aber wenn du, weiß nicht, deine Woche daraus besteht, irgendwie Google Ad Headlines für 35 verschiedene Kunden zu schreiben, weiß nicht, ob da so viele Leute damit Spaß haben. Und ja. Ich glaube auch, also auch das Beispiel, was Kanäle angeht. Als Marketer ist es dann, das kenne ich selber, man hat immer irgendwie zu viel zu tun und Output und dies und jenes. Und wenn du aber dann die Möglichkeit hast, beispielsweise deine Inhalte einfach über einen geschickten Prompt oder über eine geschickte KI halt für andere Kanäle aufzubereiten, für Twitter-Posts, für Newsletter, für Facebook oder sagst, da kannst du halt einfach Arbeit abnehmen, was halt früher einfach nicht gemacht wurde, dann vielleicht, weil einfach, oder halt einfach schlecht, was man gesagt hat, man nimmt denselben Content und packt es einfach auf alle Kanäle, hat man auch gar keine andere Zeit für. Und ich glaube, da wird es halt spannend, wenn du halt guckst, wie du sagtest, die Sachen, die vielleicht einem eh nicht so viel Spaß machen, wegautomatisieren oder einfach sehr viel beschleunigen und dann halt einfach Zeit zu nehmen, wirklich um vielleicht auch mit der KI zusammen oder alleine kreative Dinge zu erzeugen, die es vielleicht auch so noch gar nicht gab, wo man dann auch wirklich vom Wettbewerb sich abheben kann und dann auch die Zeit dafür hat.
Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wenn wir uns jetzt mal überlegen, wie du selber für dich Marketing machst, weil das ist ja eigentlich die Überlegung. So, wenn ich was von jemandem lernen will, also wenn mir jemand was beibringt, dann ist es ja im Idealfall jemand, der das selber gut kann. Bei dir würde ich jetzt sagen, hat das Marketing funktioniert? So, ich habe dich bei OMR gesehen, habe dein Video mir, also wurde ja auch aufgezeichnet, also habe mir das dann im Nachhinein angeguckt, fand das cool, habe bei LinkedIn halt reingeschaut. So, also die Marketingseite hat auf jeden Fall funktioniert. Das heißt, du machst auf jeden Fall deinen Job, würde ich sagen. So, jetzt ist aber das Ding, wenn ich so drüber nachdenke, das ist ja, oder auch, dass du jetzt gerade im Podcast bist, das ist ja eigentlich auch noch viel alte Welt. Also das ist ja viel, okay, ich bin wirklich manuell vor Ort, nehme mir die Zeit. Jetzt du für dich selber, wie setzt du denn KI-Tools und eben quasi diese neuen Werkzeuge ein, quasi jetzt abgesehen von diesem, ich stelle mich auf eine Bühne und ich gehe in einen Podcast, was vielleicht diese klassischen manuellen Wege sind. Wie setzt du selber die Werkzeuge ein, wo du anderen hilfst, die einzusetzen?
Ja, du, also ich nutze mittlerweile KI eigentlich jeden Tag für ganz, ganz verschiedene Sachen. Podcast ist etwas, was dann natürlich auch mit KI unterstützt werden kann bei der Beantwortung von Fragen, dass ich mal irgendwie reingehe, okay, kommt die KI nochmal auf clevere Ideen, aber auch für Workshops, für Präsentationen, da wirklich als Sparringspartner in vielen Bereichen zu nutzen. Und da werden ja KI-Tools auch mal besser, jetzt zum Beispiel mit ChatGPT Vision, Bilderkennung. Und da nutze ich einfach ChatGPT überwiegend tatsächlich als Sparringspartner, um mit meinem Input, aber auch mit einfachen Input aus dem Sprachmodell halt auf neue Ideen zu kommen und das, was ich jeden Tag mache, erweitern zu können. Gleichzeitig aber auch das ganze Thema Wissensaufsaugen beziehungsweise Wissensverarbeitung ist natürlich mit KI auch nochmal eine ganz andere Sache. Ich gucke mir mittlerweile zwar auch YouTube-Videos immer noch an, lass mir die aber ganz oft dann auch entsprechend relativ schnell zusammenfassen und gucken, ist das überhaupt was, was mich interessiert? Werden die Sachen behandelt, anstatt dann irgendwie nach einer halben Stunde zu merken, doch irgendwie doof. Selbes gilt für verschiedene Forschungspaper oder auch einfach News zum Thema KI, wo ich dann einfach mir erstmal einen schnellen Überblick verschaffe, was steht drin, und dann halt auch mal reingehe, um nochmal quer zu lesen, nochmal zu schauen, passt das alles, je nachdem, was ich denn daraus machen will. LinkedIn-Post, was für ein Newsletter, einen eigenen Artikel, das kommt halt immer so ein bisschen drauf an. Bis hin zu, dass ich auch viele meiner E-Mails mittlerweile mit KI-Unterstützung beantworte, wo ich halt dann einen Prompt für mich rausgearbeitet habe, wo ich dann schon mal einen ersten oder drei Versionen für eine Antwort bekomme, wo ich sage, okay, cool, kann ich nochmal zwei, drei Anpassungen machen, ist aber ungefähr mein Stil, meine Schreibweise, und spart mir halt da Zeit. Das heißt, KI ist gerade im Textbereich enorme Hilfe für mich, was alles, was Content Creation angeht, und halt ein super Sparringspartner für alles.
Bei den E-Mails jetzt kopierst du dann aber noch die E-Mail rüber zu ChatGPT, sagst, ey, das ist mein standardisierter Prompt, und das wirft dir dann Fragen aus, oder hast du da einfach quasi in dem Moment, wo du eine E-Mail bekommst, sind direkt die Antworten gegeben und du musst nur noch einen Button klicken und das Ding geht raus?
Ja, also es gibt auf jeden Fall Tools und Plugins, die es genauso lösen. Aber ich mache das nicht aufgrund von Datenschutzthematiken einfach. Ich nutze dann ChatGPT, habe dann ein Plugin für, was den Prompt relativ schnell aufrufen lässt, kopiere dann den Body von der E-Mail ohne personenbezogene Daten etc. in ChatGPT rein und kriege dann darüber eine Antwort, weil ich sehe halt gerade in meinen Workflows, natürlich kann ich irgendwie viel automatisieren, mache ich auch teilweise, aber wenn ich sehe es halt eher als Zeitersparnis, dass ich sage, okay, ich kann schneller eine Antwort, die halt irgendwie gut geschrieben ist, passe halt hier zwei, drei Sachen an und spare halt dadurch Zeit, und würde halt da nicht komplett auf die Automatisierung setzen, dann hätte ich so ein bisschen die Sorge, dass halt dann die Qualität nicht so ganz ist, wie ich es mir vorstelle, aber wahrscheinlich ist das auch nur eine Sache von ein paar Jährchen und man sagt, ist eh perfekt, jetzt macht die KI das, mal gucken.
Ja, ich frage mich, im Moment ist es ja viel, dass man es nutzt, um Geschwindigkeit reinzubringen. Und ich habe jetzt schon langsam das Gefühl, also jetzt wirklich nur für sehr einfache Aufgaben, aber manchmal wird es inzwischen auch schon genutzt, um Qualität reinzubringen. Also einfach, ich habe eine unprofessionell formulierte Liste geschrieben, ich packe das da rein, das wird ersetzt mit irgendwelchen Fachbegriffen und plötzlich sieht es hübsch aus.
Absolut. Und ich glaube, das ist gleichzeitig auch, also ich merke das selber bei mir, auch ein Stück weit gefährlich, weil man natürlich, wir sind faul als Menschen, wir wollen immer Shortcuts haben. Und ich merke das selber teilweise. Das ist ja letztes Mal so ein Moment, wo ich dachte, okay, das ist krass. Ich habe eine lange E-Mail nicht gelesen. Ich habe die E-Mail quasi in ChatGPT reingepackt und habe dann mir erst die Antwort durchgelesen, um zu entscheiden, ob ich überhaupt die E-Mail lese. Und das war so, wow, ich bin faul geworden. und ich glaube, da müssen wir halt so ein bisschen schauen, je nachdem, wie tief halt auch eine KI mit einem Klick oder sowas in unsere Arbeitsabläufe reinkommt, dass wir da halt nicht zu schnell sagen, ja, das passt schon irgendwie, ich habe jetzt keine Zeit, darüber zu lesen. Ich glaube, es passiert schneller, als man denkt, und da nicht zu viel Geschwindigkeit draufbringen.
Du, mir ist das beim Coden passiert, also dass ich einfach gemerkt habe, okay, GitHub Copilot war am Anfang okay, inzwischen ist es richtig gut und ich dann angefangen habe und das ist gar nicht gut, also so, das ist halt einfach wirklich, wirklich problematisch, weil der Code, den GitHub Copilot schreibt, ist sehr, sehr gut. Aber ich würde sagen, also nicht zufällig, ist trainiert auf Gesamt-GitHub. würde aber sagen, es ist extrem wichtig, ihn Zeile für Zeile zu lesen und zu verstehen, was da passiert. Und da hatte ich wirklich echt so einen kleinen Warnschuss, wo quasi halt nichts Schlimmes passiert ist, sondern die Funktionalität halt anders gebaut wurde, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Also ich habe halt einen Kommentar geschrieben und dann hat es mir direkt vorgeschlagen, ey, guck mal, so könnte das in echt dann aussehen. Und es hat halt einfach quasi meinen Kommentar nicht verstanden, aber wo ich mir dann dachte, nee, also es kann ja auch was Schlimmeres passieren. Also es kann ja auch einfach datenschutztechnisch oder sowas Mist passieren. Ich glaube, es ist super gefährlich, dass im Moment Junior-Entwickler die Möglichkeit haben, Code zu schreiben, der sehr mächtig ist, der sehr viel kann, ohne ihn zu verstehen. Aber er löst das Problem. Und ich glaube nicht, dass in jeder Firma sehr erfahrene Senior-Entwickler sitzen, die dann einfach nochmal ein Code-Review machen und sagen, ey, guck mal, an der Stelle öffnet das Hackern Tür und Tor. Aber ja, klar, man wird halt faul. Man wird halt faul.
Ja, das ist gerade im Nebensatz auch gesagt. Du hast dann den Code nochmal Zeile für Zeile durchgearbeitet und gelesen. Und das ist ja wahrscheinlich auch, was man dann immer weniger können muss. Wie du sagtest, dann ist das der Junior-Entwickler, der wichtigste Skill ist, dann halt mit Copilot umzugehen und dann halt irgendwie Ergebnisse herauszubringen, nicht den Code zu verstehen. Und natürlich gibt es immer noch wahrscheinlich genug Unternehmen, wo das dann trotzdem immer noch durch eine Quality Insurance geht und vielleicht auch nochmal einen anderen Schwerpunkt ist. Aber wenn du halt irgendwie schnell, gerade irgendwie als Agentur, Kundenprojekte rauszimmern willst und dann halt siehst, okay, ich brauche nur zwei Junior-Entwickler, kostet so viel wie irgendwie ein halber Senior, der gut ist. Output ist irgendwie ähnlich oder vielleicht sogar besser. Kunden verstehen es eh nicht, was ich da programmiere. Dann hat man dann schnell auch so ein Fass aufgemacht, wo man dann auch nicht wieder so schnell rauskommt und aus will auch einfach mal, weil man gedacht, funktioniert ja.
Ja, und das gerade halt in Kombination mit, also oft ist ja gar nicht mehr nur das Geld ein Problem für die Tech-Firmen, sondern die finden halt einfach keine Leute. Und dann ist natürlich, also super naheliegend, dann halt einfach jemanden zu holen. Also ich würde mich selber auch eher noch als Junior-Entwickler, ich will jetzt gar nicht so gegen Junior-Entwickler, mir geht's einfach nur drum, dieses quasi sehr schnell sehr viel Output generieren, kann auch potenziell Ärger verursachen, den man nicht haben will.
Absolut. Ja.
Weil ich es mir aufgeschrieben habe, bevor ich es vergesse, wie heißt die Chrome Extension oder das Tool, was du nutzt für ChatGPT, um die Prompt reinzuschicken?
Das ist AI Prompt Genius. Aber man muss sagen, gerade was ChatGPT und Chrome Plugins angeht, gibt es viele, viele hundert mittlerweile, die ähnliche Funktionen mit drin haben. Und da ist es auch so ein bisschen Geschmackssache. Es gibt große Plugins, die ganz, ganz viele Settings haben und Optimierungen. Es gibt kleine Plugins, wie das dann, was einen Use Case hat. Damit fahre ich gerade ganz gut, ist aber wie gesagt Geschmackssache. Im Endeffekt muss man gucken, hat man ein Tool, das kann entweder über ChatGPT sein, es kann eine eigene Entwicklung sein, wie wir das dann so bauen, dass halt dann man schnell auf die guten Prompts und auf seine Abkürzungen zugreifen kann. Punkt. Aber das Plugin ist auf jeden Fall gut, kostet nichts, kann man auf jeden Fall empfehlen.
Und Datenschutz ist auch cool.
Naja, es hat ja nichts mit Datenschutz zu tun in dem Falle, weil der nur deine Prompts reinpackt und die Prompts sind auch nur im Browser gespeichert. Das heißt, was du dann in die Prompts reinpackst, sollte eh datenschutzkonform sein.
Also alles nur im Local Storage.
Genau.
Okay. Ja, nee, dann ist entspannt. Weil ich bin, also gerade auch, weil ich täglich auf Product Hunt unterwegs bin, ich bin beeindruckt, wie viele Datenschutzlücken gerade mit veröffentlicht werden. Dadurch, dass dann einfach Browser-Extensions rausgebracht werden, die wirklich eine ganze Menge an Zugriffsrechten erfordern auf den Computer und viele, viele Sachen mitlesen wollen. Wo ich mir denke, also so, ich liebe Browser-Extensions. Das ist schon eine Welt, in der ich mich sehr gerne bewege. Also ich habe auch, wenn ich jetzt mal zähle, ich glaube, ich würde sagen, ich habe 20 Browser-Extensions gerade im Moment aktiv. Weil das einfach, keine Ahnung, der Browser selbst ist ein blankes Papier und ist einfach geil, wenn ich mehr Funktionalität hinzufüge. Aber ich merke schon, also so, ich bin jetzt gerade in meinem privaten Browser und ich habe gleichzeitig noch einen Browser für die Arbeit, also so einfach, damit das schon mal ganz klar getrennt ist. Und auch quasi für private Sachen, da gucke ich mir schon sehr genau an, wenn dann quasi eine Browser-Extension auf jede Webseite jeden Zugriff hat und alles mitlesen kann und jede Nachricht, die ich irgendwo schicke, mitlesen kann und so weiter. Das ist schon
gruselig. Ja, das Problem ist, glaube ich, bei den Browser-Extensions, auch bei den Chrome-Berechtigungen, dass du ja teilweise Use-Cases hast, wo es ja sinnvoll ist, dass die, oder benötigt wird, dass die Extension etwas Bestimmtes auf einer Webseite lesen und erfassen kann. Mhm. Aber das ist ja, die Berechtigung gibt ja keine Details über das Ausmaß. Also ja, ja. Wenn es jetzt darum geht, auf einer Webseite oder auf bestimmten Typ von Inhalt auf der Webseite zu erfassen, dann ist das ja erstmal nicht so definiert und könnte aber theoretisch dafür genutzt werden, alles zu lesen, was du auf einer Webseite reintipperst. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Herausforderung, dass man das ja auch als Nicht-Entwickler, und da würde ich mir jetzt oft definitiv zu zählen, ja gar nicht die Zeit hat und auch nicht die Skills, da reinzutauchen und wirklich zu verstehen, okay, Use Case versus was darf, was kann die KI theoretisch und was tut sie dann, irgendwie den Network-Traffic noch abzufangen und zu gucken, was geht da durch. Das passiert ja nicht. Aber ich glaube auch, da wird auf jeden Fall viel Schmuh gemacht. Ich habe auch so ein paar Plugins und kriege regelmäßig auch Anfragen von irgendwelchen Companies auf der Welt, die dann mal eine Extension kaufen wollen, wo es wahrscheinlich dann einfach nur darum geht, irgendwelche Malware in die Extension reinzuballern und irgendwelche Ads irgendwo auszuspielen. Und ich glaube, das ist ein wahrscheinlich sehr lukratives Business geworden.
Aber das war jetzt tatsächlich eine Information, die irgendwie an mir vorbeigegangen ist. Du hast auch eigene Extensions auf dem Markt.
Genau.
Was machst du da?
Das sind meistens so kleine Plugins, die aus Use Cases entstanden sind. Von einer quasi einen einfacheren Zugang zu einer LinkedIn-Suche, dass man einfach einen Namen markieren kann, daraus hin dann eine LinkedIn-Suche einen neuen Tab öffnet, bis hin zu dem Plugin Follower Insights von LinkedIn, der quasi die Menge an Follower auf LinkedIn von den Profilen an sinnvolleren Stellen darstellt als nur an einer Stelle. Das heißt, sind alles so Sachen, die mir mal gefehlt haben, die ich dann irgendwie entweder umsetzen hab lassen oder auch mit ChatGPT Sachen zusammengebastelt habe.
Aber geil.
Meistens so Sachen, wo man dann irgendwie was einem gefehlt hat.
Ja, ich liebe so Kram. Also manchmal sind es ja nur ein paar Zeilen Code. Zum Beispiel jetzt in Bezug auf LinkedIn hat mein Mitbewohner so ein kleines Tool gebastelt, wo man quasi bei LinkedIn kriegt man rot markiert quasi oder so orange hinterlegt alles, was eine Werbeanzeige ist. Und dann sieht man erstmal, okay, LinkedIn ist es wirklich. Also wenn man zum Beispiel Jobgesuche, also hatte ich vor einem halben Jahr ungefähr, wenn man quasi die LinkedIn-Jobsuche verwendet, dann sind von, würde ich sagen, 10 Jobs 9 eine Anzeige. Das heißt, also sie kriegen das wirklich gut hin, das gut zu verstecken. Aber es ist natürlich tendenziell so, man will ja die Jobs sehen, die den eigenen Kriterien entsprechen. Und nicht die Jobs, wo jetzt besonders viel Marketingbudget draufgeschmissen wurde. Und sowas macht einfach das eigene Internet viel geiler und viel besser und macht viel mehr Spaß. Also so, weil keine Ahnung, heißt ja nicht, dass die anderen Jobs nicht uninteressant sein können, aber grundsätzlich würde ich sagen, die nicht sponsored Jobangebote waren oft halt auch besonders interessante. So, ja.
Klar, und ich glaube, das ist halt auch, um den Bogen zu KI zu schaffen, natürlich auch total spannend, weil jetzt durch die einfache Technologie und durch immer mehr No-Code-Tools und ich meine, es gibt es auch von Software beispielsweise auch schon irgendwie eigene Lösung, wo du mit generativer KI Apps bauen kannst, in einem noch kleinen, einfachen Umfang. Aber das ermöglicht es ja einfach auch vielen Marketern auch kreative Ideen umzusetzen. Ich habe auch schon irgendwelche JavaScript-Quizze gebaut, irgendwelche Lead-Gen-Aktionen halt mit ChatGPT zusammen, weil mir einfach die Coding-Skills gefehlt haben, ich aber mit ChatGPT sowas umsetzen habe lassen. Und ich glaube, dass jetzt gerade als Marketer mit KI nochmal ganz, ganz viele Möglichkeiten einem eröffnet werden, auch Skills zu erlernen oder Sachen umzusetzen, obwohl man die entsprechenden Skills nicht hat. Und da nochmal andere Sachen aufzubauen und kreativ zu werden. Und das finde ich total spannend.
Aber du hast denn die Skills, um dann zum Beispiel zu sagen, okay, ich habe jetzt diesen fertigen Code und ich kriege das jetzt hin, den auf GitHub zu publishen und kriege das jetzt hin, GitHub irgendwie mit Netlify zu verbinden und eine CI/CD-Pipeline zu bauen. Weil der Code ist ja manchmal gar nicht das Problem, sondern eine Laufzeitumgebung in irgendeiner Form oder irgendwas, wo das Ding halt auch funktioniert, dann wirklich in der echten Welt.
Genau, so kompliziert sind meine Sachen dann tatsächlich nicht. Aber das Coole ist auch, gerade wenn ich auf GitHub gibt es ganz, ganz viele KI-Themen, die man mal ausprobieren kann. Und da gehe ich auch wirklich mit ChatGPT meistens wirklich in Dialog, wenn ich sage, okay, hier, ich habe das irgendwie installiert und irgendwie habe den Fehler. Was heißt der Fehler? Hier ist die Dokumentation oder hier ist das GitHub Repository. Erklär mir mal, warum der Fehler ist und wie ich den beheben kann. Also auch hier wirklich als Assistent zu nutzen. Aber meine Coding-Experimente gehen nicht in die Sphären, von denen du gerade gesprochen hast.
Ja, wobei das ja keine wilden Sphären sind. Also ich war dieses Jahr auf Vacation auf Madeira und habe dann abends einen kleinen Workshop gegeben, wo ich Leuten gezeigt habe, wie sie halt innerhalb von, ich glaube, wir haben insgesamt vielleicht eine Stunde, zwei drauf verwendet, wie sie dort ihr eigenes GitHub-Profil aufsetzen, wie sie das erste Repo anlegen, wie sie einen Repo klonen, wie sie quasi so einen CI/CD-Prozess, so einen ganz einfachen aufbauen und das Ding dann live bei Netlify ist. Kostenlos, ohne Geld auszugeben und so weiter, hatten die dann alle nach einer Stunde eine fertig gebaute Webseite. Cool. Natürlich, klar, mit einem, ich kopiere mir ein bestehendes GitHub-Repository, ich tausche halt den Text aus, so. Aber an und für sich denke ich mir oft, also und da ist halt eigentlich auch ChatGPT ja so geil, also manchmal brauchst du ja nur jemanden, der dich an die Hand nimmt, der dir sagt, google mal das und das. So, oder hier die drei Sätze.
Oder für dich wichtig. Googelt.
Genau, oder für dich googelt, ja. Ganz frech gefragt, wenn ich jetzt einen LinkedIn-Post oder einen Newsletter bei dir sehe, hat denn ChatGPT geschrieben?
Ganz frech geantwortet, nein. Natürlich ist dann irgendwie der Weg so, hey, ich mach da mal einen LinkedIn-Beitrag draus, irgendwie sehr, sehr einfach und sehr offensichtlich. Da ich aber gerade bei den KI-Themen, sei es im Newsletter, sei es auch bei LinkedIn, immer den Anreiz habe, es selber zu verstehen, will ich, dass nicht das KI mir da quasi den Shortcut gibt. Also wenn ich irgendwie über Tools poste, dann habe ich die ausprobiert, verstehe die, habe ein Video dazu. LinkedIn hilft mir dann manchmal, ChatGPT hilft mir dann manchmal, die Sachen nochmal besser zu formulieren, wo ich sage, gib mir doch mal irgendwie einen Aufschlag. Da steckt einfach zu viel von meiner eigenen Persönlichkeit drin, als ob ich jetzt sage, ChatGPT, mach das mal. Kann man irgendwie auf Corporate Websites machen oder auf Corporate Profilen, so ein Thema, aber so gut kennt mich die KI noch nicht, dass das so passen würde. Und da bin ich einfach zu neugierig.
Wobei man ja sagen kann, okay, ich schreibe trotzdem den Text selber. Ich will aber, dass er schön geschrieben ist. Also ich schreibe da irgendeine Sauklaue und dann stellt das Ding sicher, dass ich keine Rechtschreibfehler habe. Und on top, was ich eigentlich ganz spannend finde, ich hatte einen Podcast-Gast, ich bin mir nicht mehr sicher, ob die wollten, dass das öffentlich ist. Ich glaube, das war im inoffiziellen Teil. Die gesagt haben so, ey, wir haben die Designs von unserem Designer genommen, wir haben KI drauf trainiert und haben jetzt quasi unseren ganz eigenen Stil. Der quasi aussieht, als wäre er von einem Designer. Also wirklich on point, quasi dieser Stil, aber quasi der Designer hat jetzt keine Arbeit mehr oder weniger Arbeit auf jeden Fall, weil quasi in diesem Stil dann Designs erstellt werden.
Klar, das ist natürlich auch ein riesengroßes Fass, was das angeht, jetzt nicht nur im Designbereich, sondern auch beispielsweise im Stimmenbereich, im Audiobereich, im Bildbereich. Du kannst natürlich viele Sachen einfach kopieren und klauen und reproduzieren. Natürlich noch nicht alles perfekt, aber halt immer besser. Und ja, klar, also kann man natürlich so tun, spart man sich natürlich Geld und das machen die Tools halt einem leider mittlerweile immer einfacher. Und ich glaube, von daher wird es auch viele Kreative so ein bisschen treffen, die halt sagen, so, das ist hier irgendwie mein Asset und dann sagt die KI, ja, kopiere ich irgendwie. Oder die Auftraggeber der KI, muss man ja sagen. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine Herausforderung in vielen Bereichen, wo wir gucken müssen, wie sich das
entwickelt. Aber du kannst ja auch deinen eigenen Stil kopieren. Also du könntest ja auch sagen, ey, guck mal, ich habe jetzt 50 Newsletter geschrieben, nehm das als Grundlage, in diesem Stil schreibe mir ein Newsletter.
So. Genau, mach ich auch teilweise, um Sachen nochmal auszuformulieren, um Sachen in meinem Stil vielleicht ein bisschen zusammenzufassen. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwie Sachen in mein Newsletter packe, dann A, packe ich sie nur rein, weil sie für mich interessant sind. Und ob sie für mich interessant sind, kann ich eigentlich nur wissen, wenn ich es selber verstanden habe. Und gerade bei bei technischen Themen oder auch gesellschaftlichen Themen, wenn es dann irgendwelche Gastartikel sind, die ich finde, irgendwelche auch englischsprachigen Paper beispielsweise oder sonstigen Meinungen, will ich halt auch einfach wissen, warum, also brauche ich immer einen Grund, warum es im Newsletter ist. Und wenn ich dann den Artikel durchlese und sage, okay, das ist wirklich ein guter Text oder ein guter Beitrag, ein interessantes Paper, dann ja, aber dafür brauche ich halt das Wissen. Und wenn ich halt auch damit Geld verdiene, in Firmen eine Aussagekraft zu haben und eine Bewertungskompetenz, dann kann und will ich mir eigentlich auch nicht dann irgendwie den Shortcut über KI geben und dann stehe ich in der Firma und sagst so, ich habe eigentlich keine Ahnung, wovon ich rede. Mein Newsletter ist komplett über KI generiert. Ich weiß nicht, was die neuesten KI-Tools sind. Das macht die KI für mich. Weiß nicht, ist nicht mal, wäre nicht meine Art und würde, glaube ich, auch das, womit ich Geld verdiene, schnell kaputt machen.
Nee, mein Gedanke ist ja wirklich nur, also du machst trotzdem die Recherche und so weiter, aber die Formulierung und sowas, was ja gerne auch mal viel Zeit in Anspruch nimmt. Das kann man ja
gegebenenfalls. Also bei allen Formulierungs- und Textsachen unterstützt die KI bei mir immer, aber halt zu einem unterschiedlichen Anteil. Manchmal 80%, wenn es irgendwie passt, manchmal 5%. In der Regel passe ich aber die meisten Sachen nochmal irgendwie an, fasse das zusammen, aber da immer schön im Sparring.
Ja, spannend. Ich bin an der Stelle, also ich glaube, es wird immer den Part geben, wo es den Menschen irgendwie braucht, damit irgendwas muss entstehen, aber ich glaube schon, es wird quasi bei dir jetzt langfristig bestimmt so sein, dass das Formulierungen dann auch einfach man sich da eine kleine Unterstützung holen kann. Und ich glaube halt auch, also klar, wir haben das Problem, dass Designer auch Zeug geklaut bekommen von anderen Designern oder nicht mal Designern, sondern halt einfach ein Entwicklerteam sagt, ey, was brauchen wir einen Designer? Wir lassen das Ganze von Midjourney irgendwie generieren. Aber also ein Designer kann das ja auch als Tool benutzen, kann sagen, ey, ich gestalte schöne Dinge und habe damit aber die Möglichkeit, eine Webseite bunter und wilder zu machen, weil Unterseiten nochmal einen eigenen Stil bekommen, einen eigenen Charme bekommen und nicht jede Seite gleich aussieht. So. Also genauso wie jetzt Stockbilder vielleicht demnächst ersetzt werden durch KI-generierte Bilder, wo ich denke, so da entsteht ja auch eigentlich mehr Vielfalt. Und ich finde es schöner, wenn da so ein lächelnder KI-Arzt ist, wie wenn da so ein Stockfoto-Arzt ist. Weil klar, beides ist fake, beides ist kein echter Arzt, der dann auf der Arzt-Webseite ist. Aber ich glaube, das eine kann schon, also KI kann schon, glaube ich, da noch schöner sein als so ein künstliches, menschengemachtes Fotoshooting-Lächeln.
Ja, ich glaube gerade in dem Bereich, gerade im kreativen Bereich, findest du wahrscheinlich ganz, ganz viele Vor- und ganz gleichzeitig auch ganz, ganz viele Nachteile dafür. Also ich glaube natürlich ist die Herausforderung, wenn wir das dann viel über KI machen lassen, dann trainieren natürlich auch zukünftige Modelle viel mit den Daten, dann trainieren zukünftige Modelle vielleicht nur mit synthetischen Daten, die von der KI generiert wurden. Was macht das mit der KI und auch mit dem Output in der Zukunft? Aber ich glaube auch gerade, was du angesprochen hast, so im Medical-Bereich, ich habe ganz, ganz früher mal im Medical-Bereich gearbeitet und gefühlt gab es 5 Stockbilder in dem Bereich. Und das sorgt natürlich nochmal für eine größere Möglichkeit, eine größere Kreativität in dem Bereich. Ein guter Freund von mir ist halt Fotograf auch unter anderem und macht halt ganz viele Fotos. Und er hat gesagt, durch so Tools wie Midjourney habe ich jetzt plötzlich die 100 oder 1000 Fotoideen, die ich über die letzten Jahre gesammelt habe, kann ich jetzt umsetzen. Zwar nicht vor Ort, aber dafür muss ich halt nicht irgendwie nach Island fahren, um da vor dem Wasserfall was zu machen. Und das ist natürlich auch, glaube ich, für viele nochmal eine kreative Bereicherung und auch um dann die Brücke zum Marketing zu schlagen, natürlich für Marketer auch super. Du hast halt für Slides oder sonst was halt viel, viel schneller eine Möglichkeit, auch das zu bekommen, was du halt wirklich irgendwie benötigst. Weil auch wenn es große Stockbilder-Datenbanken gibt, jeder, der da mal irgendwie gesucht hat, wird wissen, man kann sich da auch tot suchen und sucht dann das eine Bild, was man im Kopf hat und findet es nicht und findet dann irgendwie ein Bild, was so ähnlich ist, kostet aber irgendwie 80 Euro und denkst, ja, irgendwie auch nicht so geil, aber ist irgendwie gerade das Geringste oder das Nächste. Und ich glaube, es hat alles seine Vor- und Nachteile, definitiv.
Dann habe ich jetzt noch eine Frage. Wenn wir als größere Firma, wo ich angestellt bin, oder wenn ein kleines Tech-Startup, vielleicht auch ein Indie-Maker, wenn jemand sagt, ich möchte meine Prozesse umstellen, ich möchte vielleicht mein Marketing so aufstellen, dass ich da diese KI-Tools nutze. Wie wäre da die Herangehensweise? Wie siehst du Möglichkeiten, wie man vielleicht ohne jetzt die riesen Google Ads Kampagne zu fahren oder Instagram Ads zu fahren, die eigenen Prozesse optimiert und den Laden zum Laufen bringt oder vielleicht umschraubt, wenn man bereits bestehende Prozesse hat?
Ich glaube, man ist ja auch als kleines Startup oder als großes Unternehmen hat man ja meistens den Tisch relativ voll mit Aufgaben und dann kommt jetzt so diese KI-Welle und da ist natürlich die Herausforderung, okay, wie geht man jetzt damit um? Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, dass man sich von diesem ganzen Clickbait-Content auch nicht verrückt machen lässt, dass man da auch mal einfach einen Schritt zurückgeht und sagt, okay, ich baue jetzt nicht das allergeilste und neueste Text-KI-Tool, weil vielleicht tut es auch einfach ChatGPT. Mhm. Es geht mir, oder meiner Meinung nach ist es halt viel wichtiger, nicht welches Tool du nutzt, sondern wie gehst du mit dem Tool um. Und ich glaube, das spielt auch in den eigenen Prozessen eine Rolle. Man sollte nicht KI jetzt irgendwie in seine Prozesse mit integrieren, weil man KI integrieren will, sondern man sollte gucken, was für Ziele habe ich denn eigentlich mit den Prozessen oder generell, was für Ziele habe ich? Und macht es mit den aktuellen technologischen Möglichkeiten jetzt schon Sinn, da was zu integrieren, wo ich wirklich Ressourcen spare, vielleicht mehr Output generiere, was auch immer. Mhm. Und ich glaube, da muss man wirklich sehr ehrlich einfach auch schauen, was macht jetzt schon Sinn und was einfach auch nicht. Und dann nochmal vielleicht in einem halben Jahr drauf schauen, da passiert da ein bisschen was. Mhm. Und hier gibt es meiner Meinung nach auch verschiedene Konstellationen, die ich auch jetzt über die letzten Monate in unterschiedlichen Unternehmen festgestellt habe oder gesehen habe von wirklich ganzen Teams, die sich in Unternehmen mit dem Thema KI ist auch speziell im Marketing, aber teilweise auch interdisziplinär nochmal beschäftigen und da wirklich Companies von innen heraus enablen und dann halt auch Wissensbereiche aufbauen etc. Bis hin zu auch Experten oder Expertinnen in einzelnen Bereichen. Marketing natürlich immer vorweg, ist natürlich irgendwie das Offensichtlichste. Da halt eine Person abzustellen und auch Zeit einzuräumen, zu sagen, okay, vielleicht 2 Tage oder 3 Tage kann sich mit dem Thema KI beschäftigen und mal gucken, wie wir es denn einsetzen. Mhm. Also ich glaube, hier ist halt einfach wichtig zu begreifen, dass man irgendwie den Zugang dazu schaffen kann. Natürlich kann man externe Leute wie mich reinholen. Ich finde es aber immer wichtiger, dass man guckt, wie kriegt man das denn intern irgendwie gestemmt und wie kriegt man die Leute wirklich ins Doing. Und da gibt es ganz, ganz verschiedene Szenarien. Ich glaube, das Riskanteste, was man machen kann, ist zu sagen, der Trend geht vorbei, ich gucke einfach mal in einem Jahr drauf und vielleicht machen wir das mit KI oder nicht, sondern jetzt schon für sich so ein bisschen zu erkunden, macht das jetzt schon Sinn, ohne jetzt zu sagen, ich will jetzt in einem Monat eine AI-driven Company sein, weil das macht keinen Sinn, sondern vielleicht mit kleinen Projekten starten, mit kleinen Marketingkampagnen, mit kleinen Themen, Maseo und dann zu schauen, was macht wirklich Sinn. Und dann halt damit zu wachsen. Und ich glaube, das ist enorm wichtig, dass man da jetzt nicht die Augen vor verschließt.
Ich habe halt auch immer das Gefühl, dass Leute, zumindest in meinem Alter, die wollen alle KI nutzen, die nutzen es eh schon privat, aber die Firmen machen halt zu, also da geht es gar nicht um Zeitfreiräumen, sondern da geht es so um Intellectual Property, also so, ja. Wo es vermutlich halt einfach, es reicht ja, die Mitarbeiter zu schulen und zu sagen, ey, guck mal, alles, was du da reinschreibst, kann halt eine andere Firma auch wieder verwenden, potenziell, weil ChatGPT jetzt nicht sagt, okay, das ist jetzt geschützte Information. Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass ein Bewusstsein für IP und solche Sachen da ist. Aber ich bin sehr, sehr happy, dass meine Firma da Bock drauf hat und offen für ist. Aber ich habe echt ein paar Kumpels und Kollegen, wo so, nee, geht gar nicht. Ja, weil es verboten ist. Also es ist wirklich verboten, ChatGPT zu benutzen bei mehreren Firmen, die ich kenne.
Ja, und ich glaube, dass das Traurige daran ist, es gibt ja schon die Möglichkeit, auch dieses ganze Thema Data Privacy etc. schon relativ gut zu lösen. Deswegen bauen wir dann auch quasi Spectre nochmal mit als eigenes Tool, um Unternehmen da genau zu schützen oder zu unterstützen. Weil du kannst beispielsweise, wenn du über Azure von Microsoft GPT-4 nutzt, dann sind die Server in Europa und wenn du irgendwie mit deinem Legal-Team dich so committed hast, dass du GPT oder mit Microsoft und Azure und den Datenschutzbestimmungen irgendwie fein bist, dann kannst du halt auch abgeschottet für dich nutzbares GPT-4 nutzen, ohne dass die Daten von dir für ein Trainingsmodell benutzt werden. So, und das baust natürlich als Unternehmen nicht in 2 Tagen auf, aber da gibt es halt Lösungen und das finde ich halt schade, wenn du dann halt eher diesen, also ich kenne auch Unternehmen, die es blockieren und dann gibt es aber Unternehmen, die blockieren es, um dann eine Lösung zu finden, Mhm. Es gibt aber Unternehmen, die sagen, wir blockieren es erstmal und gucken mal und halten mal die Füße still. Mhm. Und ich glaube, die Möglichkeiten gibt es jetzt einfach schon, von Open-Source-Modellen bis hin zu, wie gesagt, eine datenschutzkonforme Microsoft-Lösung. Und da sollte man als Unternehmen wirklich gucken, wie kriegt man denn das Beste für sich selber raus. Und und vor allem natürlich mit ChatGPT, wenn man da mit Guidance arbeitet, mit Guidelines, dann kann man da auf jeden Fall auch schon mal viel machen.
Ja, ich glaube, es bleibt spannend, was da noch so auf uns zukommt. Ich bleibe auf jeden Fall informiert und folge dir bei LinkedIn und deinen Newsletter. Ich bedanke mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mich ein bisschen aufzuhellen, was die ganze Thematik angeht. Und ich bin sehr gehypt, was da die nächsten 2 Jahre bringen, weil ich habe das Gefühl, es geht immer schneller. Und freue mich, dass du da warst.
Danke für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht und gerne fleißig überfolgen. Da kommt auf jeden Fall einiges noch mit und wir bleiben eben.
Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr konntet was lernen und mitnehmen. Wenn dem so ist, gerne liken, kommentieren, wenn möglich. Also wenn ihr bei Spotify seid. Ansonsten auch mit Freunden teilen. Und ich wünsche euch jetzt einfach eine wunderschöne Woche.